Kultur. Am Morgen vorgelesen.
In dieser Woche liest Cédric Cavator die letzten 5 Folgen aus dem Roman Reichskanzlerplatz von Nora Bosson. Mitte der 1930er Jahre arbeitet Hans Kesselbach für das Nazi-Regime. Er wird in die Schweiz gesandt, um Kredite für das Deutsche Reich zu verhandeln. In Luzern versucht er vergeblich, zu seinem alten Freund Karl, dem Sozialisten, wieder Kontakt aufzunehmen. In Berlin geht es Hans altem Vater, einem Veteran des Ersten Weltkriegs, immer schlechter. Mit der Entwicklung der Wehrmacht unter den Nazis hadert er sehr und prophezeit, ein weiterer Krieg werde verloren. Da sagt sich sein ehemaliger Adjutant Faulhaber zum Abendessen an, versetzt aber die Kesselbachs. Diese Demütigung verwindet der Vater nicht. Er stirbt wenig später.
In den Tagen nach der Beerdigung war ich gereizt und auf eine sonderbare Weise wach, dass mir schien, ich hörte alles Geflüster der Stadt. Vielleicht war ich auch einfach unvorsichtiger und redete in konstantem Zorn. Die Sätze strömten aus mir heraus und kaum war ein Gespräch vorüber, konnte ich mich nicht mehr erinnern, was ich gesagt und ob ich mich durch irgendetwas verdächtig gemacht hatte. Eines Abends klingelte es spät an meiner Tür. Ich erwartete niemanden und warf einen Blick auf die Straße. Kurz überlegte ich, mich lautlos zu verhalten. Ich wusste ja, dass jemand abends nach Hause gehen und morgens nicht mehr da sein konnte. Und im Nachhinein frage ich mich, ob sie diese Stunde absichtlich für den Besuch gewählt hatte. Ello Quanz rundliches Gesicht leuchtete unter der Deckenlampe im Hausflur. »Mein Beileid, Hans«, sagte sie und streckte mir ihre Hand entgegen. Ich war so überrascht, dass ich einen Schritt zur Seite wich, als bäte ich sie herein. Ello zögerte kurz, dann überschritt sie die Schwelle meiner Wohnung. Und mit ihr drang das Reich in meine privaten Räume vor. Ich wies auf das Sofa. Sie setzte sich, ihre Handtasche an den Bauch gedrückt, auf die Polsterkante und betrachtete mich eine Weile. »Ich habe immer mal an dich gedacht, Hans«, begann sie. »Du hattest einen guten Einfluss auf Magda. Weißt du, es geht dir nicht besonders.« »So«, sagte ich bloß. »Der Herzmuskel. Wenn es zu schlimm wird, lässt sie sich ins Krankenhaus einweisen. Da bleibt sie ein paar Tage, dann geht sie zurück nach Schwanenwerder. Manchmal bringe ich sie nach Dresden zur Kur, aber es kommt immer wieder.« »Unter uns«, fügte sie flüsternd hinzu, als hätten wir Mithörer, »sie trinkt auch zu viel. Das Hausmädchen füllt die Karaffe im Salon nach, aber Magda geht heimlich an die Flaschen in der Küche. Sie meint, wir würden es da nicht merken. Ich mache ihr keinen Vorwurf, dieser«, Ello suchte nach einem Wort, »dieser Mensch zerstört sie, ihr Mann.« Ich hätte gern aufgelacht und gesagt, dass sie ihn sicher ausgesucht, sich an seine Seite gestellt hatte. Aber auch wenn ich müde war, so leichtsinnig war ich nicht. Ob ich von der Barova gehört hätte? Es ist nicht gerade das bestgehütete Geheimnis. Magda hat es lange verdrängt. Wir alle wussten es, aber sie hat es einfach übersehen. Ich bot Ello einen Cognac an. Sie lehnte ab und ich schenkte mir selbst ein Glas ein, kippte es hinunter und füllte gleich nach. Ello erzählte, wie der Minister die Barova nach Schwanenwerder holen ließ. Wie er selbst noch zwischen 2 Terminen zu ihr eilte. Wie er Magda vorzitierte, wenn sie schnippisch zur Barova gewesen war. Zu der neuen, zweitgrößten Instanz in seinem Leben nach dem Österreicher. Ich füllte mein Glas ein drittes Mal, trank und schloss kurz die Augen. Die Wasserspeier von Paris. Eine Tasse Trinkschokolade auf dem Nachttisch. Magdas nach Barbituraten suchender Blick. Ich sah sie in der Tür zu meinem Schlafzimmer stehen. Sie war die ganze Zeit hier gewesen. Ich hatte es nur nicht wahrhaben wollen. Ellos Kindermund zwitscherte weiter von Goebbels Schwärmereien. Dieselben, sagte sie, die er damals Magda vorgesungen hat. Dieser Mann ist ein entsetzlicher Romantiker. Und das macht es nicht besser. Ich dachte an den kümmerlichen Gauleiter im Wandspiegel, den ich vor einem Jahrzehnt beobachtet hatte, während seine Finger durch die Luft gefahren waren. Seine Miene, die sich in einem Sekundenbruchteil von einem zu süßen Lächeln in kalte Herablassung verwandeln konnte. Ich roch das Rasierwasser, als wäre er in parfümierten Alkohol eingelegt. Die Vorstellung, dass dieser Mensch tatsächlich verliebt sein könnte, wollte mir nicht in den Kopf. Aber glaubte ich denn, dass man ein gutes Herz braucht für einen Liebesrausch? Der war ja das Erste, was sie den Leuten beigebracht hatten. Er heiligte ihnen alle Mittel und machte den Hass umso leichter zu lenken. Die vollkommene Hingabe löste die Einzelnen aus ihrem empfindungslosen Alltag, wie aus einem verhärteten Kokon. Die Menschen wurden in die Höhe gerissen. Es war ein Starren im Sehen und Denken und Tun, das alle übrigen Empfindungen übertönte und das ganze Land ergriffen hatte. Und das also war nun auch mit dem Minister geschehen. Er hatte sich auf haltlose Weise in die Barowa verliebt. »Nein, es ist schlimmer«, sagte Ello. »Er ist nicht nur verliebt, er liebt sie wirklich.« Der Geruch von Kiefern und brackigem Seewasser. Sie stand am Tor ihres Anwesens. Je näher ich kam, desto deutlicher sah ich ihre verhärmten Züge. Die helle Schönheit aus den Nazi-Blättern war blass geworden, mit tiefen Schatten unter den Augen, einer grauen, gespannten Haut. Auf den Zeitungsbildern strahlte sie noch, als habe jemand jenen feinen, weißen Rand um sie gezogen, mit dem schon Vermeer den Betrachter getäuscht hatte. Der Kies knirschte unter meinen Schuhen, ich versuchte zu lächeln und roch, dass sie bereits getrunken hatte. Apfelbäume wuchsen am Hang. Es war nicht meine Entscheidung, sie zu treffen. Die Sonderkommandos zogen durch die Nachtlokale. Sie kamen in die Nachbarschaft, ins Büro, und die Verhafteten teilten sie auf in Verführer und Verführte. Die Verführten erzog man nach § 175 und die Verführer kamen direkt in Vorbeugehaft. Immer mehr Leute passten nicht hinein in dieses vorzügliche Reich, in dem Milch und Honig und Munition vom Fließband flossen. Magda gab die Rosen der Haushälterin und führte mich in den Salon, wo der Tee bereits serviert war. Wie aus Gewohnheit erzählte sie von einem Streit mit Quandt. Ihm gefiel es nicht, wie Harald zu einem vorbildlichen Hitlerjungen herausgeputzt wurde. Aber ihr Sohn habe nun eben Gefallen daran. Er leistet seinen Beitrag. Glaubt nicht, dass wir bevorzugt werden. Wir bringen alle unsere Opfer. Dass man ihren Stiefvater nach Buchenwald gebracht hatte, erwähnte sie knapp und emotionslos. Und ich wusste, sie konnte mich ebenso fallen lassen wie Richard Friedländer. Genau das, meinte ich, gab sie mir zu verstehen. Nur deshalb erwähnte sie ihn überhaupt. Draußen sangen Kinderstimmen. »Letzte Woche hat uns Lida Barowa besucht«, erzählte Magda. »Wir waren auf dem See mit der Yacht und dann sind wir schwimmen gegangen.« Ich nickte und dachte an Friedländer, und obwohl ich ihn nie getroffen habe, meinte ich, sein Gesicht vor mir zu haben. »Sie hat ein Angebot aus Amerika«, fuhr Magda fort. »Und wenn sie geht, geht er mit ihr. Er würde sogar Botschafter in Tokio, wenn er nur bei ihr sein kann.« »Das wäre das Beste, was dir passieren kann.« Einen Moment lang schien sie der Gedanke zu erleichtern, doch sofort war die Härte zurück. »Wenn er mich verlässt, ist alles vorbei.« Die Entschiedenheit in ihrer Stimme erschreckte mich. »Ich habe ja von Anfang an gewusst, dass es mir viel abverlangt, an seiner Seite zu sein. Ich dachte, ich wäre stark genug. Aber ich bin zu klein, Hans. Ich war immer zu klein für ihn.« Sie saß sehr aufrecht. Durch das Fenster sah ich den Wannsee hinter ihr. Der Geruch stockigen Badestoffs zog mir in die Nase. »Wenn ich ein Vöglein wär«, klang es von draußen, »und auch zwei Flügel hätt.« »Ich werde es ertragen mit ihr. Es geht eben nicht anders. Solange sie keine Kinder von ihm bekommt, das muss sie mir versprechen. Sie muss hier bleiben. Es geht nicht anders.« Ich sagte ihr auf den Kopf zu, dass es entwürdigend sei, für sie beide. Sie stritt es ab. Meine schlichte Moral könne nur für schlichte Geister gelten. Ob ich von den neuen Schauprozessen in Moskau gehört hätte? Unvorstellbar, was Stalin tut. Sie blickte zur Kredenz, auf der eine Bildergalerie aufgereiht stand. Das eigentliche Familienfoto war noch nicht darunter. Es wurde erst später aufgenommen, im Oktober, kurz nach dem Münchner Abkommen und bevor Lida Barova nach Prag verbannt wurde. Chamberlain, Mussolini und Daladier hatten Deutschland das gesamte Sudetenland zugestanden. Und der tschechoslowakische Präsident Beneš war gebrochen. Was zuvor noch wie düstere Wolken ein Unwetter anzukündigen schien, war verflogen. Und auf der Aufnahme stehen Magda und ihr Mann lächelnd auf dem Obersalzberg. Helga und Hilde schmiegen sich an die Eltern, sie tragen große weiße Schleifen im Haar. Und Helmut, mit schiefen Beinen in Lederhose, hält die Hand seines Vaters. Hinter ihnen, unter seinem Schnurrbart fast ein Lächeln, thront das Familienoberhaupt. Und der Torbogen rundet sich wie eine Aureole um Hitlers Kopf. Als es an der Tür klopfte, fuhr Magda sich über die Stirn und rief herein. Ein blondes Mädchen betrat den Raum. Ich meinte zuerst, es sei Helga, auch wenn die Haare kürzer waren als auf den Zeitungsfotos. Das Mädchen fragte artig nach einem Spielgerät und schielte zu mir herüber. Es war wohl nur gekommen, um zu sehen, wer zu Besuch war. Magda wies sie an, mir die Hand zu geben. Sie knickste und stellte sich als Hilde vor. Dann wurde sie hinausgeschickt. Kaum waren wir wieder allein, kam Magda auf die Sudetendeutschen zu sprechen. Ihre Stimme war so monoton, als gäbe es keinen Unterschied zwischen einem Knick im Familienfoto und den Drohungen gegen die Tschechoslowakei. Deutschland wird sich keine Schwäche mehr leisten. Wenn nur Beneš nicht so starrköpfig wäre, sagte sie. Der Führer ist umsichtig, Gottlob, aber er kann sich nicht alles gefallen lassen. Das muss Beneš nun auch einmal verstehen. Er riskiert noch einen Krieg mit seiner Haltung. Wenn sie von Hitler sprach, bekam ihre Stimme etwas Lebendiges. Und mir schien, dass sie alles, was sie noch an sich fand, aus der Verbindung mit ihm zog. Für Goebbels war sie langweilig und lästig geworden. Für Hitler blieb sie die erste Frau des Reichs, die blonde Mutter. Obwohl sie ihr nachdunkelndes Haar mittlerweile bleichen ließ und ihr Arzt von weiteren Schwangerschaften abriet. Sie war die weibliche Komparsin, Bestandteil der Inszenierung wie die Fackeln, die Fahnen, die Massen. »Du musst bei Hitler vorsprechen«, sagte ich. »Was soll das bringen?«, gab sie sich hilflos. »Jupp redet alles klein.« Und er ist sogar bereit, auf seinen Ministerposten zu verzichten. Hitler wird ihn nicht gehen lassen. Sie sah mich eine Weile an und nickte vor sich hin. Später habe ich mich gefragt, ob es etwas geändert hätte, wäre Goebbels tatsächlich aus Deutschland fortgegangen, als Botschafter in Tokio oder Souvenirhändler vor dem Zensurstempel. Wenn die idyllische Fassade zerbrochen, das Bild auf dem Obersalzberg nie entstanden wäre. Aber er brauchte die Masse mehr als die Barova. Und Magda wäre auch ohne meinen Rat zu Hitler gegangen. Es wäre alles genau so verlaufen. Das Münchner Abkommen, das Foto auf dem Obersalzberg, Hitler als Friedensstifter und kurz darauf, 2 Tage vor Magdas Geburtstag, brannten die Synagogen. Es war schon zu spät. So wie Chamberlain und Daladier glauben wollten, mit Zugeständnissen könnte man die hungrige Bestie besänftigen, so glaubten wir an das Idyll. Und ich habe auch Magda geglaubt. Ich hätte es mir nicht verziehen, wenn sie sich etwas angetan hätte. »Weißt du, Hans«, fuhr sie leise fort, »es heißt immer, das Leben wäre ein Geschenk. Wer sowas sagt, hat noch überhaupt nicht gelebt.« Sie hob die Teetasse und hielt sie in der Luft. »Dein Stiefvater hat sicherlich begonnen zu leben«, sagte ich und meinte, nun würde sie mich hinauswerfen. Meine Muskeln spannten sich an, so stark, dass ich zitterte. Ich weiß nicht, ob es Wut oder Angst war. Und wenn Angst, um wen genau? Sie aber schien mich gar nicht gehört zu haben. »Warum ist sie nicht gleich nach Amerika?«, fragte sie. »Wir hätten jetzt andere Sorgen.« Wenn er sie anruft, fährt sie mitten in der Nacht noch her. Ich höre ihren Wagen auf der Straße. Wer soll es denn sonst sein, morgens um 2:30? Eine Schauspielerin, ein junges, dummes Ding. Aber sie liebt ihn. Tut sie das? Mit Sicherheit kann ich es dir erst sagen, wenn er nur noch Krawattenverkäufer in Tokio ist. Aber vorher nehme ich mir das Leben. Sie sagte es so dahin, wie andere Menschen erwähnen, dass sie am Abend schon Pläne haben. Ich griff ihre Hand. Es war die erste Berührung zwischen uns seit Jahren. »Ist es nicht seltsam«, fragte sie, »dass wir jetzt wieder zusammensitzen?« »Wenn man bedenkt, dass ich dich einmal in Helmuts Bett gefunden habe.« »Und es ist ja bekannt, welchen Umgang du seither mit gewissen Männern pflegst.« Vielleicht konnte sie in diesem Moment nicht anders, als mir zu drohen. Sie merkte ja, dass sie über alles Weitere die Kontrolle verlor. Ihre Augen waren größer und runder durch ihr schmal gewordenes Gesicht. Sie hatten nichts Geheimnisvolles mehr. Es war, als habe jemand im Innern das Licht übertüncht. Und ich dachte wieder an den Museumswärter in Luzern. Weniges wollen wir so sehr wie betrogen werden. Und Meisterschaft bedeutet ja nichts anderes, als zu wissen, wie man täuscht. »1943. Geordnete Verhältnisse. Sie spielten Beethoven, den zweiten Satz der fünften Symphonie. Die stillen Töne duckten sich zwischen dem heiteren Tänzeln und den aufschäumenden Passagen, dann das Crescendo, das mich in einem heroischen Strudel in die Höhe riss. Es kam direkt nach der Bekanntgabe des Zusammenbruchs der 6. Armee um Stalingrad. Bis zum letzten Atemzug seien die Soldaten ihrem Fahneneid treu geblieben, verkündete der Sprecher in der Sondermeldung des OKW. Und unter vorbildlicher Führung des Generalfeldmarschalls Paulus der Übermacht des Feindes und der Ungunst der Verhältnisse erlegen. Ich sah den Kleinen zum Stein vor mir, seinen roten Kopf im Schlamm des westrussischen Winters. Sein Atem überschlägt sich, kommt ins Stocken, 6 Wochen zu früh für den Heldengedenktag. Seine Verlobte hatte Beethoven so gemocht. Seit ich in Italien lebte, redete ich mir ein, Deutschland hinter mir gelassen zu haben. Aber die Nachrichten holten mich immer wieder ein. Und 2 Wochen später flogen die Alliierten auch auf Mailand schwere Luftangriffe. Durch das Fenster meines Arbeitszimmers sah ich den dumpfen Feuerschein aus Bahnhofsrichtung. Mechanisch begann ich, meine Schuhe zu putzen. Das war es, was ich über den Krieg gelernt hatte. Es war immer noch besser als nördlich der Alpen, versuchte ich mir klarzumachen. Aber meine Erinnerung betrog mich, und die vertrauten Straßen von Schöneberg lagen friedlich wie damals vor meinem inneren Auge. In Mailand gingen die britischen Cookies auf die Fabriken nieder, auf Alfa Romeo, Breda, auf die Flugzeugwerke der Caproni SA. Bei einem späteren Luftangriff bombardierten sie auch den Friedhof, und es wunderte mich nur kurz. Im Gefecht war es schließlich besser, einen unsinnigen Befehl auszuführen, als zu diskutieren. Fürs Diskutieren hatten wir als Zivilisten genug Zeit gehabt. Ich weiß nicht, ob wir sie genutzt haben. Rubinrot und Karl vielleicht. Und ob mit Diskutieren überhaupt etwas zu gewinnen gewesen war. Die Sirenen gingen wieder los. Im Treppenhaus hörte ich hastige Schritte. Jemand trommelte gegen meine Tür und rief, ich solle runterkommen. Gehorsam folgte ich, und unten, im Licht einer nackten Glühbirne, war der Krieg plötzlich nah. Er roch nach Kohlestaub und feuchten Kellerwänden, nach dem Schweiß meiner Nachbarin, die ich bislang nur flüchtig gegrüßt hatte. Wir saßen eng nebeneinander auf einer schmalen Pritsche. Ihre breite, olivbraune Hand umklammerte den Arm ihrer Tochter. Wenn wir Pech hatten, war ihre Hand das Letzte, was ich von dieser Welt sah. Irgendwann schlief das Mädchen, nach einer halben Stunde oder nach 2. Ich vermied es, auf meine Armbanduhr zu sehen. Auch die anderen nickten kurz ein, nur um gleich wieder aufzuschrecken. Und ich dachte daran, wie Koljatschek die Latrinen geputzt hatte, matt und hektisch wie ein weitwundes Tier. Dann sah ich Karl vor der Kaserne auf mich warten, und Scham stieg in mir auf. Als ich mich erhob, hielt mich ein Nachbar zurück. Er schien der Befehlshaber über diesen Keller zu sein und untersagte mir, mich zu entfernen, redete von Gefahr und derlei. Ich könne selbst die Bedrohungslage einschätzen, mein Vater sei Generalmajor gewesen, gab ich zurück. Sein Blick, der eben noch hart gewesen war, wie von Lack überzogen, wirkte betroffen. »Stalingrad?«, fragte er. »Neuve-Chapelle.« »Seit wann wird in Frankreich wieder gekämpft?« »Weltkriegsveteran. Mein Vater war 1915 an der Front.« »Weltkrieg?«, fragte der Nachbar und griff meine Schulter, als wollte er mich schütteln. »Wissen Sie, was das da draußen ist? Aber gehen Sie nur. Gehen Sie mit Gott.« In meiner Wohnung schloss ich die Fensterläden. Ich kam mir schäbig vor, als hätte ich die anderen im Stich gelassen. Eine Weile saß ich reglos am Esstisch und betrachtete das Foto, das vor Jahren auf dem Kamin der Villa Quandt gestanden hatte. Ich hatte es zurechtgeschnitten, damit es in meine Brieftasche passte. Nur noch Helmut und Magda waren übrig. Dann schrieb ich 3 Briefe. Einen davon an meine Mutter und einen an Karl. Ich weiß nicht, der wievielte es war. Und natürlich würde ich auch diesen nicht abschicken. Ich faltete die Bögen und steckte sie in Kuverts, die ich auf dem Tisch liegen ließ. Auf der Straße war es still, nicht einmal Vögel sangen. Dabei zeigte sich die Dämmerung bereits als matter Schein über den Dächern. Oder es war das Glimmen eines entfernten Brandes. Auch einige Straßen von meiner Wohnung entfernt war eine Bombe niedergegangen. Über die Trümmer sah ich einzelne Menschen klettern, und am Rinnstein kauerte ein Kind. Als es mich sah, rappelte es sich auf und verschwand humpelnd in die Dunkelheit. Ich ging weiter an den aufgerissenen Bäuchen der Häuser vorbei, den verschütteten Kellerräumen. Der Palazzo Reale und der Dom ragten fahl in die Höhe. Nie war mir der Platz davor so weit erschienen. Unter einer Laterne flatterte eine versehrte Taube auf. Ich ging bis in die Mitte, streckte meine Arme von mir und schrie in den anbrechenden Morgen. 3 Tage später vergrub Magda ihre Hände im Muff, neben sich Helga und Hilde frierend in kurzen Röcken. Dann schwenkte die Kamera zurück zur Bühne. 2 große Hakenkreuzfahnen. Darüber der Schriftzug »Totaler Krieg, kürzester Krieg«. Goebbels Stimme, duckend, tänzelnd, aufschäumend. »Es ist also jetzt die Stunde gekommen, die Glacé-Handschuhe auszuziehen. Jetzt müssen wir die Faust bandagieren.« Sein Finger schnellte durch die Luft, wenige 100 Meter von meiner einstigen Wohnung entfernt, vor deren Tür Magda eines Morgens gestanden hatte. Der tropfende Wasserhahn, die tickende Küchenuhr, die 2 Stunden vorging, die Bücher auf meinem Nachttisch, die Bettkante. Über die Lautsprecher Goebbels Sätze. »Ich frage euch, glaubt ihr? Ich frage euch, seid ihr entschlossen? Ich frage euch, seid ihr bereit?« Die Luft war verbraucht und mein Atem ging schnell, so schnell wie der des kleinen Stein. In der flackernden Helligkeit von der Leinwand konnte ich das Gesicht meines Sitznachbarn nur schemenhaft erkennen, aber mir schien, als sähe er mich an. Leise erhob ich mich, schlich an der Wand entlang durch das Halbdunkel. Goebbels schrie: »Ich frage euch, wollt ihr?« Und ich hörte noch den brausenden Jubel. Dann fiel die Tür des Kinosaals hinter mir zu. Auf der Straße lehnte ich mich kurz gegen die Hauswand und versuchte mich zu beruhigen. Im Café nebenan trank ich einen Amaro am Tresen, aber der Lärm der Gäste trieb mich gleich wieder hinaus. Kreuz und quer streifte ich durch die Altstadt, wich vor der Scala gerade noch einer Straßenbahn aus, die aus dem Nichts heranschoss, und floh in die Galeriepassagen. Zylinder, Etuis, seidige Einstecktücher trotzten in den Schaufenstern der Mangelwirtschaft. Ein einzelner Damenhandschuh war mit Packpapier ausgestopft und winkte mir zu. Beklommen wandte ich mich ab und sah hinauf zur Glasdecke. Sie gab den Blick frei auf den Nachthimmel und täuschte eine Leichtigkeit vor, als hebele sie die Schwerkraft aus. In ein paar Monaten würde von der Konstruktion nur noch ein Skelett übrig sein. Je länger ich hinauf in den Himmel sah, desto stärker fühlte ich eine Leere in mir. Rasch ging ich weiter, über die Piazza Ciano und der Via Dante folgend, bis hinauf zum Sforza-Kastell, dessen Vorplatz seltsam verlassen war an diesem Abend. Erschöpft setzte ich mich auf eins der Mäuerchen und blickte zu den Schießscharten. Die Schwalben, die in den wärmeren Monaten dort nisteten, waren noch nicht aus dem Süden zurückgekehrt. Und die Schlitze blickten mich abweisend an. Ich zog meinen Mantel enger um mich, denn ich fröstelte und mir war, als würden die Schwalben in diesem Jahr überhaupt nicht wiederkommen. Als ich eine halbe Stunde später den Flur meines Wohnhauses betrat, winkte mich der Concierge an sein kleines Kabuff heran. Hinter ihm pinnten Zeitungsfotos des AC Mailand und seines Torschützenkönigs Aldo Boffi an der Wand.
»Ein Gespräch aus der Schweiz ist für Sie eingegangen. Sie sind leider nicht zu Hause gewesen.«
»Aus der Schweiz«, wiederholte ich und spürte, wie mein Herz schneller schlug.
»Er hat seinen Namen nicht genannt.
War er ein Deutscher?«
»Italiener war er jedenfalls nicht. Ach, und im Hintergrund hat ein Kind geschrien.«
»Wenn er wieder anruft, richten Sie ihm aus, dass ich nur abends zu sprechen bin.«
»Natürlich, Herr Kesselbach, falls er wieder anruft.«
Von Mailand war es nicht weit in die Schweiz. Und auch wenn ich wusste, dass ich nach wenigen Stunden oder einer Nacht zurück in eine Wirklichkeit musste, in der ein Krieg wütete, ging ich jedes Mal wie befreit auf die gewaltigen Steinportale von Milano Centrale zu. Über dem Eingang starrte ein Pegasus mit blinden Augen auf mich herab und am Schalter löste ich eine Fahrkarte nach Lugano oder Montreux. In den Hotels gab es Abmachungen. Es gab das höfliche Personal, das nur sah, worum man es bat. Wir hatten wieder Namen. Vielleicht waren sie erfunden, aber kam es darauf an, ob er Xaver oder Konrad hieß? Mit den Namen kamen die Geschichten. Erst zögerlich, eine Frage über das Befinden, das Wetter, dann eine Bemerkung über etwas Zurückliegendes oder einen Wunsch. Manchmal tauchte ein verlorener Geliebter wieder auf. Ehefrauen, Eltern, die man nicht enttäuschen wollte, während wir genau dies taten. Die Geschichten hoben die Gesichter aus der Anonymität eines hastigen Vollzugs und wenn ich zurückreiste am Lago Maggiore entlang, wusste ich, dass ich einen Menschen verlassen hatte, obwohl ich nie so weit ging, Liebe damit in Verbindung zu bringen. Bis der Krieg begann, hatte ich noch leicht die Grenze passiert und so war ich in meiner ersten Zeit am Generalkonsulat fast jedes Wochenende in die Schweiz gefahren. Es waren Monate, in denen eine alte Last von mir gefallen war und eine neue sich erst andeutete, auch wenn ich mich damals fragte, ob ich Deutschland zu früh verlassen hatte. Im Herbst 38, nach dem letzten Treffen mit Magda, hatte ich für die Wilhelmstraße einige optimistische Prognosen über die Außenhandelsbilanz im Kriegsfall geschrieben und Kratzfüße bei Mackensen gemacht, der mittlerweile Botschafter in Rom war. Als meine Mutter zu ihrer Schwester gezogen war, hatte sich die letzte Verpflichtung gelöst, die mich in Berlin gehalten hatte, und ich war auf den freien Posten im Mailänder Generalkonsulat gerückt. Meinen Schweizer Gefährten habe ich nie viel von mir erzählt, weder über meine Vergangenheit noch über meine Tätigkeit im Konsulat. Und niemals hätte ich die Telefonnummer meines Wohnhauses verraten. Einige von ihnen sah ich wieder. Manchmal dauerte eine Bekanntschaft über Monate an. Aber ich hielt mich im Schatten. Nicht ganz im Dunkeln, sondern in der Dämmerung, wie so viele von uns.
Cedric Cavator mit einer weiteren Folge aus dem Roman Reichskanzlerplatz von Nora Bossong. Die Aufnahme ist eine Koproduktion von HR2 Kultur und NDR Kultur. Das Buch ist im Surkamp Verlag erschienen, das Hörbuch bei der Audio Verlag. Die Folge finden Sie bei uns im Internet, in unserer NDR Kultur App und auch in der ARD Audiothek. Morgen um 8:30 geht's dann weiter.
NDR Kultur. Nachrichten.
Um 9 Uhr
mit Martin Wilhelmi. Israel gedenkt der Opfer der Hamas-Attacke am 7. Oktober vor einem Jahr. Heute früh versammelten sich auf dem Gelände des Nova-Musikfestivals in Re'im am Gazastreifen mehrere tausend Menschen, um der Opfer zu gedenken. Auf dem Festival waren mehr als 380 Menschen getötet worden. Aus Tel Aviv, Julio Segador.
Während der Gedenkfeier, bei der zur gleichen Zeit wie vor einem Jahr die Musik abbrach, war im Hintergrund schweres Artilleriefeuer zu hören. Das israelische Militär gab bekannt, verschiedene Ziele im Gazastreifen bombardiert zu haben. Damit sei man einer erneuten Bedrohung aus dem Gazastreifen durch die Hamas zuvorgekommen. Bei der Gedenkveranstaltung in Re'im war auch Staatspräsident Herzog zu Gast. Er traf sich nach der Zeremonie mit zahlreichen Angehörigen der Opfer und der Entführten. Proteste gab es in Caesarea, nahe dem Privathaus von Ministerpräsident Netanyahu. Mehrere hundert Demonstranten forderten den Premier lautstark.